Unser nächstes Thema beginnt mit einem Geräusch. Dieser Hammerschlag hat die Weltklimakonferenz beendet und was beim Treffen im Ölförderland Aserbaidschan alles nicht beschlossen wurde, ist bildlich gesprochen auch ein Hammer. Ein Scheitern der Konferenz konnte zwar gerade noch verhindert werden, es gibt zwar jetzt mehr Klimahilfen der Industriestaaten, aber eben nicht so viel, wie den Forderungen der betroffenen Länder zufolge nötig wäre. Beschlüsse in Sachen weniger Treibhausgase gibt's auch keine. Die Gipfelabschlusserklärung enttäuscht daher viele. Janina Schreiber aus der ARD Klimaredaktion hat die Konferenz verfolgt. Sie ist heute zurückgeflogen und ich erreiche sie auf der Rückreise am Flughafen. Hallo Janina.
Hallo Stefan.
Es gibt eine Einigung, aber ist das denn eine?
Naja, also wenn du die Konferenzpräsidentschaft fragen würdest, also Aserbaidschan, dann würde die wahrscheinlich sagen, ja, es sind ja auch alle aufgestanden und haben geklatscht und gejubelt, nachdem dieser Hammer da gefallen ist. Das ist aber auch gar nicht so unüblich, wenn eben dann die Hauptthemen dieser Konferenzen verhandelt wurden und verabschiedet wurden. Wenn du nämlich die Entwicklungsländer und die kleinen Inselstaaten fragen würdest, dann haben die doch schon ganz schön heftige Kompromisse da eingehen müssen. Ich glaube, Simon Steele, der Chef des UN-Klimasekretariats, der hat es auf den Punkt gebracht. Kein Land hat all das bekommen, was es wollte. Und jetzt mussten diese Länder Baku verlassen mit einem riesigen Berg an Arbeit vor sich.
Wie war denn so die Konferenzleitung durch den Umweltminister von Aserbaidschan? Also gab es da echtes Interesse am Thema oder war das alles nur Show?
Ja, also den Hammer, den hat er schon auf den Tisch gehauen, der aserbaidschanische Konferenzleiter Mukhtar Babayev. Und überall vor Ort, muss man sagen, waren auch Kamerateams, die, das ist so mein Eindruck, diesen besonderen Moment doch schon sehr genau abhasten wollten. Spannend wäre jetzt zu sehen, ob eben auch kritische Stimmen dann in einem Abschlussvideo vorkommen. Und die gab es ja auch durchaus im Plenum. Nicht nur von Kenia und Bolivien, die danach gesagt haben, das reicht nicht für uns, sondern allen voran auch von Indien. Und das zog sich schon durch die ganze Konferenz. Nicht nur die Beschlüsse selbst wurden da kritisiert, auch die Art der Leitung. Kleine Inselstaaten und Entwicklungsländer, die wurden laut Beobachtenden teils gar nicht eingeladen zu Gesprächen vorab. Und auch der Prozess generell soll super chaotisch gewesen sein, sagen auch Kollegen und Kolleginnen von mir, die andere Konferenzen mitbekommen haben und das Ganze dann ganz gut vergleichen können. Also so wirklicher Brückenbauer zwischen den unterschiedlichen Positionen, das ist der Gastgeber Aserbaidschan da nicht geworden.
Was sagen denn die Vertreter der Länder, die gestern rausgegangen sind zum Ergebnis?
Ja, die sind schon bitter enttäuscht. Der Finanzrahmen, der ist zwar jetzt durch, aber beim Klimaschutz, da sind wir nicht weitergekommen. Man hat nicht mal den Erfolg von Dubai, also diesen Einstieg in den Ausstieg aus den fossilen Energien, noch mal bestätigen können. Die Idee war ja eigentlich, darüber hinaus zu gehen, sich zum Beispiel auf den Ausbau von Stromnetzen dann zu einigen. Das hätte das dann noch mal konkreter und noch mal stärker gemacht. Aber da gab es keine Fortschritte. Und die Zeit drängt ja. Bis wir 1,5-Grad-Grenze reißen, da ist nicht mehr lange hin. Und die Inselstaaten, die sind eben besonders davon abhängig, dass wir schnell da voranschreiten, sonst sind sie nämlich weg.
Die Klimahilfen werden jetzt verdreifacht auf 300 Milliarden Dollar. Das klingt ziemlich abstrakt, das ist ziemlich viel Geld. Wie soll das denn überhaupt verteilt werden?
Also diese Verteilung, die funktioniert über Fonds. Es gibt da so rund eine Handvoll internationaler Fonds, zum Beispiel der Internationale Anpassungsfonds. In den hatte Deutschland ja auch auf der Klimakonferenz Geld gegeben. 60 Millionen Euro aus dem aktuellen Haushalt 2024 auf dieses neue Klimafinanzziel für jetzt, für die Zeit nach 2026, zahlt das nicht ein, aber immerhin. Und neuerdings für diese neue Summe, da sollen ja auch Süd-Süd-Kooperationen dazu gerechnet werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn China investiert in Projekte in Kenia. Das sind ja eigentlich unter der Klimarahmenkonvention beides Entwicklungsländer und eigentlich sollen nur Industrieländer zahlen. Aber China mit an den Tisch zu holen für diese Zahlungen, das hat man damit jetzt eben geschaffen, zumindest auf freiwilliger Basis. Und das war ja schon das Ziel, das auch Außenministerin Annalena Baerbock da gefordert hatte.
Bisher ging es ja um 100 Milliarden. Und sind denn diese zusätzlichen Gelder jetzt wirklich zusätzlich oder gibt es da einfach Rechen- und Bilanztricks?
Ja, tatsächlich ist diese neue Summe 300 Milliarden US-Dollar eher das, was inflationsbereinigt, die 100 Milliarden waren, die bisher gelten, also etwas weniger. Und ja, im Abschlusstext steht da jetzt schon auch, diese Summe kann das ist das Zitat, aus einer Vielfalt von Quellen kommen. Da steht also nicht explizit drin, dass es nur öffentliche Gelder sein müssen von Industrieländern. Und die Hoffnungen sind da groß, gerade von Industrieländern, dass zum Beispiel auch Entwicklungsbanken noch mal einiges an Geld da zahlen, wenn sie zum Beispiel Projekte finanzieren in Entwicklungsländern, also zum Beispiel Solarparks. Man will, das hat auch die deutsche Delegation immer wieder gesagt, auch viel Geld hebeln. Also erstmal mit dem öffentlichen Geld in Klimafonds investieren, ein Projekt damit stemmen und dann quasi der Leithammel sein, damit private Investoren sehen, ah, diese Investition, die lohnt sich, da stecke ich auch noch mein Geld rein. Und dieses Geld kann dann auch dazu gezählt werden. Und die Summe könnte auch durch neue Steuern zum Beispiel mitfinanziert werden. Experten sagen da zum Beispiel eine Steuer auf Luft und Schifffahrt, das wäre eine Idee. Also sowieso schon klimaschädliche Branchen da zur Kasse bitten. Die G20 hatte die Idee in ihrem Papier ja auch schon angebracht. Da merkt man schon, das greift schon alles ineinander.
Ein weiteres Thema, das ist ja angesprochen mit den Solarparks, ist die Abkehr von fossilen Energieträgern. Wie haben sich die Öl- und Gasstaaten diesmal positioniert? Gab es da Fortschritte oder sagen wir mal Einsichten?
Nein, es war eine Vollblockade. Im vergangenen Jahr hatte man ja den Einstieg in den Ausstieg aus den Fossilen doll gefeiert. Und das war sehr zum Unmut wohl, was von Beobachtern heißt, von Saudi-Arabien. Und dass sich das ja auch jetzt hier nicht mehr bestätigen ließ, das ist schon fast als Rache der Saudis zu werten.
Viele wichtige Wissenschaftler und Klimaschützer haben ja die Konferenz auch verfolgt. Was sagen die denn?
Ja, also für die ist die COP, glaube ich, echt enttäuschend gewesen. Und es gab ja auch wieder über 1700 fossile Lobbyistinnen und Lobbyisten, also die viertgrößte Delegation, wenn sie eine gewesen wären. Und da steht natürlich der Umsetzung, nämlich dessen, was ja Klimaforschende wirklich fordern, total konträr entgegen.
Die nächste Klimakonferenz jetzt in Brasilien, dem Land, das den Urwald am Amazonas abholzt, ist da denn dann mehr zu erwarten?
Naja, also Brasilien hat jetzt eine klare Aufgabe, nämlich diese 1,3 Billionen irgendwie zu mobilisieren bzw. Wege zu finden, wie diese mobilisiert werden können. Es bleibt also spannend, auch in Brasilien.
Sagt ARD-Klimaredakteurin Janina Schreiber, die für uns die Weltklimakonferenz in Baku verfolgt hat und gerade nach Hause gekommen ist am Flughafen. Vielen Dank, Janina.
Gerne.